Deutschlandfunk, der Tag.
Es knirscht weiter in der Ampelkoalition und fast jeden Tag gibt es jetzt gerade neue Provokationen zwischen den drei Parteien. Drei Parteien, die ja eigentlich ein Team sein sollten.
Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Sie sind realisierbar, sie sind finanzierbar. Und insofern warte ich jetzt auf die Vorschläge von anderen, denn so wie die wirtschaftliche Entwicklung ist, darf sie nicht bleiben.
Christian Lindner, der FDP-Chef und Finanzminister, der bringt gerade wieder einmal besonders viele gegen sich auf mit einem Papier zur Wirtschaftspolitik. Die will er völlig umkrempeln.
Dieses ganze Papier atmet den Geist davon, ich will eigentlich nicht mehr,
sagt Felix Banaschak von den Grünen. Einige Beobachterinnen und Beobachter in Berlin gehen davon aus, dass es schon in dieser Woche in Berlin zum Ampelende kommen könnte. Wie die aktuelle Lage hinter den Kulissen aussieht und welche Rolle da eventuell auch die Wahl in den USA spielt, das hören wir gleich. Eine Einigung hat es am Wochenende auf jeden Fall schon gegeben, und zwar zwischen Ampelvertretern und der Union. Da soll es eine gemeinsame Antisemitismus-Resolution geben. Der Text dafür steht. Kritiker sagen, Deutschland geht mit diesen Vorgaben in Sachen Antisemitismus viel zu weit. Der Text sei eine Gefahr für die Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Und wir haben heute außerdem zwei interessante Hinweise auf weitere Podcasts im Programm. Aber dazu später etwas mehr. Heute ist auf jeden Fall der 4. November 2024 und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Die Ampel kommt also nicht raus aus dem Krisenmodus. Diese Woche sind mehrere Gespräche geplant, bei denen sich die Spitzen der Koalition, wie soll ich das jetzt sagen, austauschen, vielleicht auch nochmal auf einen gemeinsamen Kurs einigen können, vielleicht aber eben auch nicht. Anlass für die neueste, für die aktuelle Runde im Ampelstreit ist ein Papier von Finanzminister Christian Lindner, in dem er eine völlig neue Wirtschaftspolitik fordert. Stefan Dietchen beobachtet das alles in Berlin. Hallo Stefan.
Hallo Tobias.
Stefan, zunächst mal ganz offen gefragt, kommt diese Woche das Ampel aus?
Ha, du steigst ja gleich mit der Frage aller Fragen ein. Ich weiß es nicht, niemand weiß es richtig, der nicht das Privileg hat, in den Kopf von Christian Lindner schauen zu können. Das ist der entscheidende Akteur, es geht um die FDP. Es ist evident, dass die FDP eine Situation hergestellt hat, in der sie sich auf den Weg aus der Koalition gemacht hat. Aber ob sie dann den letzten Schritt geht und ob wir den in den nächsten Stunden erleben oder im Laufe dieser Woche, vielleicht am Mittwochabend, wenn der Koalitionsausschuss tagt, oder in der nächsten Woche, bevor dann Ende nächster Woche im Bundestag der Haushaltsausschuss über den Bundeshaushalt entscheiden soll, ich weiß es nicht.
Das klingt ja ziemlich dramatisch. Welche Szenarien werden denn da gerade in Berlin so durchgespielt?
Ja, man muss sagen, das ist dramatisch. Das ist so eine Situation, wie man sie nicht so oft erlebt, dass man zuschauen kann, wie so eine Regierung an die Klippe kommt und möglicherweise zerbricht. Ein Drama, das man da so ja in so einer Zeitlupe gerade vor sich ablaufen sieht. Wenn du fragst, wie sind die Szenarien, also es ist jetzt offenkundig, die FDP unter Führung von Christian Lindner eben sich an einen Bruchpunkt bewegt hat, auf eine Schwelle gegangen ist zum Exit aus dieser Koalition. Und wir wissen nicht genau, ob Lindner dann wirklich drüber hinausgeht, aber es ist völlig evident, er muss jetzt nicht mehr viel tun, um drüber hinwegzukommen. Das ist nur noch eine minimale Bewegung. Aber insofern schauen wir jetzt hier bei uns im Hauptstadtstudio als Beobachter drauf und alle Kolleginnen und Kollegen sind da gerade da jetzt damit beschäftigt, auch während wir hier miteinander sprechen. Wie sind die Signale, die da kommen? Also sind das Signale, die jetzt so, wie wir das in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt haben, immer weiter auf Eskalation ausgerichtet sind, also sozusagen immer mehr Sprengstoff ansammeln, den man da an die Pfeiler dieser Koalition legt, um das dann wirklich zünden zu können? Oder kommen jetzt doch irgendwann Signale von Deeskalation? Und ich würde Stand jetzt sagen, also da wird nach wie vor die Konfliktmasse angehäuft. Und gleichzeitig sehen wir aber, man macht das nicht so einfach. Man drückt nicht einfach auf den Knopf und sprengt sowas in die Luft. Da muss jetzt schon noch irgendwie ein Prozess kommen. Und es ist auch klar, auch Christian Lindner hat gesagt, er will jetzt sprechen. Er hat gesagt, ich habe Vorschläge auf den Tisch gelegt und will jetzt sehen, was die anderen dazu sagen. Die müssen aber sich auch auf mich zubewegen. Da muss jetzt etwas passieren in den Feldern der Wirtschaftspolitik, die er jetzt ganz oben auf die Agenda gesetzt hat.
Und da ist jetzt eben dieses Papier von ihm zur Wirtschaftspolitik an die Öffentlichkeit gekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollte er es gar nicht öffentlich machen?
Ja, also das sagt er. Aber wenn man sich dieses Papier anschaut, ich habe das am Freitag gesehen. Ich hatte mich vorher nochmal damit beschäftigt, weil wir ja wussten, worum es gerade geht, auch nochmal geschaut. 66 und 82, wie sind da die Koalitionen auseinandergegangen? Wie hat sich die FDP da 82 rausbewegt? Und da stößt man dann auf dieses Lambsdorff-Papier, das in aller Munde ist. Also der damalige Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff schickt dem Bundeskanzler damals ein Papier und sagt, wir sind in einer dramatischen Wirtschaftssituation und ich habe jetzt eine Analyse und auch Vorschläge erarbeitet. Und das war damals ein umfangreiches Papier. Und wenn man sich das angeschaut hat und dann, als ich dieses Lindner-Papier sah, dachte ich wirklich in der ganzen Aufmachung, in der Gestaltung, bis hin in die grafische Gestaltung mit so Analyseelementen, Grafiken, Kurvenverläufen, dann so Bullet Points. Also das sieht alles aus wie dieses Lambsdorff-Papier. Und jeder weiß, Christian Lindner weiß das natürlich ganz genau und der weiß, dass die entscheidenden Leute das auch wissen. Dieses Papier von Lambsdorff damals ist als der Scheidungsbrief damals der sozialliberalen Koalition in die Geschichte eingegangen. Und insofern hat er auch diese Parallele ganz bewusst natürlich provoziert. Und wer so ein Papier schreibt und dann dem Bundeskanzler schickt oder einem, wie er gesagt hat, einem engeren Kreis in der Regierung, der weiß, das kommt in die Öffentlichkeit. Das war für die Öffentlichkeit gedacht.
Okay, Stefan, müssen wir dann überhaupt hier jetzt im Podcast über die Inhalte dieses Papiers noch sprechen oder müssen wir es einordnen als Provokation, als weiteren Schritt in dieser Krise?
Sowohl als auch. Natürlich ist das eine Provokation für die Koalitionspartner. Es ist natürlich eine inhaltliche Profilierung der Partei, der FDP, die jetzt in dieser Situation, wo sie sagt, wir stehen vor oder bereits in einer schweren Wirtschaftskrise, die Strukturen der deutschen Wirtschaft betrifft, die Automobilindustrie, die Wettbewerbsbedingungen, Abgaben, Lasten, Bürokratie und so weiter. Und das, so ist ja die Argumentation von Lindner in dem Papier, jetzt auch öffentlich, hat sich so verdichtet, das hat sich so verschärft, dass er im Grunde, so muss man das lesen, den Koalitionsvertrag aufkündigt und sagt, wir müssen zurückgehen, jetzt muss wirklich ganz neu gedacht werden und das tut er. Und dann spricht er eben Punkte an in unterschiedlicher Dringlichkeit, in unterschiedlicher Konkretion, die zu einem erheblichen Teil an die wunden Punkte der Koalitionspartner rühren.
Gib uns mal ein Beispiel.
Also Klimaschutz, Energiepolitik, da müsse jetzt verlangsamt werden. Wunderpunkt für die Grünen, jetzt die Klimaschutzmaßnahmen. Wir erinnern uns an die Auseinandersetzungen um Heizungsgesetz, Klimaschutzpläne, alles auch in einem europäischen Rahmen. Das jetzt verlangsamen für die Grünen eigentlich nicht zu machen. Für die SPD Verlängerung der Arbeitszeit, alle möglichen Punkte für die, das Rentenpaket wird angesprochen, Änderungen am Rentenpaket. Seit Wochen sagen uns Spitzenvertreter der SPD, dieses Rentenpaket, das übrigens mit der Zustimmung von Christian Lindner im Bundeskabinett schon im Frühsommer verabschiedet worden ist, da müsste jetzt nochmal fundamental dran verändert werden. Und die SPD sagt uns seit langem, da können wir nichts mehr dran ändern, da gibt es keine Kompromisse mehr, das muss jetzt durchgehen. Das ist, so wird es auch von der SPD gesagt, für uns ein Bruchpunkt. Lindner rührt jetzt an diesen Bruchpunkt. Also das sind existenzielle Fragen, aber eben auch inhaltlich Fragen, an denen die Parteien jetzt in dieser Situation ihr programmatisches Profil festmachen. Und die FDP hat ihr programmatisches Profil mit diesem Papier jetzt auch so verschärft, dass man das im Grunde auch als ein Wahlprogramm lesen kann oder lesen muss.
Und was ist denn dein Eindruck? Gibt es da bei den anderen beiden Partnern, bei SPD und Grünen, überhaupt noch Gesprächsbereitschaft bei solchen Themen?
Ja, da sehen wir jetzt unterschiedliche Signale. Also einerseits aus der Breite der SPD, aus der Fraktion, Empörung, da können wir gar nichts mehr machen. Das sind Lindnersche Fantasien, genauso von den Grünen. Aber wenn wir auf die entscheidenden Akteure der Spitze schauen, da wird jetzt gesagt, jetzt reden wir erstmal. Wir haben einen Koalitionsausschuss verabredet und die drei Spitzen der Koalition, Scholz, Habeck, Lindner, sitzen jetzt, so hat es der Regierungssprecher heute Vormittag in der Regierungspressekonferenz gesagt, die kommen jetzt mehrfach zusammen. Also jetzt heute Mittag möglicherweise, während wir jetzt am frühen Nachmittag sprechen, sitzen die zusammen im Kanzleramt. Also da wird gesprochen. Keiner, und auch die FDP will da offenbar jetzt nicht rausgehen, ohne zu sagen, wir haben noch mal zusammengesessen und das ist jetzt eine Situation, die jetzt wirklich in einem engen Zirkel stattfindet, wo wir dann erst in den nächsten Stunden und Tagen sehen werden, ob da für Lindner, und um den geht's jetzt wieder, ob da ein Ausweg möglich ist, nachdem er sich jetzt in diese exponierte Lage begeben hat, so hoch auf den Baum raufgeklettert ist, dass er damit irgendwas wieder runterkommen kann, ohne als Luftikus dazustehen, als einer, der die Backen aufgeblasen hat, aber sich dann mit faulen Kompromissen hat abspeisen lassen. Das kann er jetzt auch nicht mehr tun. Und von daher würde ich jetzt in der Analyse auch sagen, weil ich diese Kompromisslinien bei dem, was da steht, eigentlich nicht richtig sehe, würde ich sagen, spricht mehr dafür, dass diese Koalition jetzt auseinandergeht und wir dann wahrscheinlich, das sind ja dann auch wieder viele Zwischenschritte dann erforderlich, über die man lange reden kann, aber wir dann wahrscheinlich vorgezogene Neuwahlen haben. Ich würde sagen, es ist nicht ausgemacht, aber ich würde im jetzigen Moment sagen, die Zeichen deuten darauf hin, die Wahrscheinlichkeit ist größer, als dass diese Regierung bis zum regulären Termin Ende September nächsten Jahres weitermacht.
Und Stefan, wir reden hier jetzt immer über Christian Lindner. Wie geschlossen ist denn eigentlich Lindners Partei? Wie geschlossen ist die FDP, wenn es um solche Szenarien, um ein mögliches Ampel aus, allein nur um diese Option geht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Und auch da muss ich wieder sagen, wie so oft jetzt in diesen Tagen, ich habe da keine Antwort drauf. Also du siehst, wir rätseln auch alle, versuchen Zeichen zu deuten. Und zu diesen Zeichen, die wir da deuten müssen und deuten können, gehört, dass am Freitag ja nicht nur am späten Vormittag dieses Papier von Christian Lindner bekannt wurde, sondern ebenso ein Artikel von Bundesverkehrsminister Volker Wissing in der FAZ. Und Wissing schreibt da ein flammendes Plädoyer gegen einen Ausstieg aus der Koalition und sagt, das wäre, also sagt faktisch, das wäre ein Verrat an den Wählern. Die haben uns einen Auftrag gegeben, den müssen wir jetzt schon erfüllen. So, wie kommt es zu dieser Koinzidenz der Ereignisse? Unterschiedliche Interpretationen sind da möglich. Die eine ist, Volker Wissing wusste, dass Christian Lindner parallel dieses Papier geschrieben hat. Wahrscheinlich haben die zeitgleich geschrieben und wusste, das gelingt dann an die Öffentlichkeit und setzt ganz bewusst einen Gegenakzent gegen seinen Vorsitzenden, also Zeichen eines Machtkampfes in der FDP, faktisch einer Illoyalität des Wirtschaftsministers, der einer der entscheidenden Akteure beim Zusammenkommen dieser Koalition, bei den Koalitionsverhandlungen war.
Also sorry, des Verkehrsministers meintest du?
Des Verkehrsministers, ja, also ein Akt der, soll ich nochmal ansetzen?
Nein, bitte.
Also ein Akt der Illoyalität des Verkehrsministers, der einer der entscheidenden Akteure beim Zusammenkommen dieser Koalition in den Koalitionsverhandlungen damals gewesen war. Also ein Akt der Illoyalität gegenüber dem Parteivorsitzenden, der die Signale Richtung Ausstieg macht. Möglichkeit Nummer zwei, Wissing hat diesen Artikel im Zustand der Unschuld geschrieben und wusste gar nicht, dass Lindner da so ein anderes Signal setzt, was bedeuten würde, der Parteivorsitzende und ranghöchste Minister der FDP in dieser Koalition bindet seine engsten Gefolgsleute nicht in eine solche Aktion ein. Schwer vorstellbar, aber möglich ist alles in diesen Zeiten. Und die dritte Interpretation, vielleicht sogar die wahrscheinlichste, dass das ein abgekatertes Spiel mit verteilten Rollen ist, die FDP in alle Richtungen blinkt und sich damit eben auch im Augenblick noch alle Optionen offen halten will.
Okay, und wenn wir über diese Woche sprechen, über eine mögliche grundlegende Entscheidung für oder gegen die Ampelkoalition. Welche Rolle spielt bei diesen ganzen Überlegungen das andere Riesenthema diese Woche, die Wahl in den USA?
Ja, auch da wieder, du findest mich rätselnd. Es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen. Also es gibt viele Leute, die sagen im Augenblick, also das kann doch nicht sein, dass in Deutschland eine Regierung zerbricht, eine offene Regierungskrise ausbricht. Vor allen Dingen, wenn Donald Trump diese Wahl gewinnt und sozusagen die Welt, die westliche Welt in eine Krise gestürzt wird. Mag sein, haben auch viele gesagt, dass das was ist, was die FDP nochmal zum Kurswechsel, also wieder rein in die Koalition, in diese Verantwortung bewegen könnte. In der Tat kann man sich vorstellen, Christian Lindner sagt also, unter diesen Umständen wächst jetzt unsere Kompromissbereitschaft, diese Regierung kann nicht auseinandergehen. Andererseits, Gegenargument, eine mögliche Präsidentschaft Trumps, eine Krise der amerikanischen Demokratie, wäre eine weitere Krise, zusätzlich zur Wirtschaftskrise, zusätzlich zum Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten. Also wir leben in krisenhaften Zeiten. Und das Argument könnte sein, kann es sich Deutschland in dieser Situation leisten, bis September nächsten Jahres mit einer offenkundig dysfunktionalen, mit einer nicht mehr wirklich handlungsfähigen Regierung weiter rumzueiern, muss man sagen. Und das ist nicht nur die FDP, sondern das hören wir selbst aus Spitzen der anderen Parteien, dass die sagen, diese Koalition ist faktisch gescheitert, die ist am Ende. Also wäre dann nicht gerade der Schlussstrich und die Entscheidung, jetzt schnell Neuwahlen herzustellen, die Entscheidung, den Bürgerinnen in die Hand zurückgeben und dann schnell wieder eine handlungsfähige Regierung herzustellen, wäre das nicht möglicherweise die verantwortliche Entscheidung, wenn nicht eine Wahl mit so vielen Unsicherheiten behaftet wäre und wir natürlich darüber reden würden, würde eine solche Regierungskrise jetzt nicht in Deutschland den Rändern des Parteienspektrums, der AfD, dem Bündnis Sahra Wagenknecht in die Hände spielen, würden die dann möglicherweise mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag bekommen, also eine Sperrminorität haben, damit auch mögliche neue Sondervermögen für die Verteidigung, für die Unterstützung der Ukraine blockieren können. Also wäre das nicht der Fall. Aber auch da wieder Gegenargument, wäre das dann im September besser, wenn die Regierung so weitermacht bis September, wie sie es bisher gemacht hat.
Wirklich viele interessante Szenarien und Abwägungen, Stefan. Es ist auf jeden Fall, es klingt nach einer möglicherweise sehr entscheidungsreichen Woche bei euch in Berlin.
Ja, es ist wirklich, ja, es ist, das muss man wirklich sagen. Ja. Also ich bin in diese Woche jetzt gegangen und dachte, boah, das ist wirklich eine Woche. Also sowas habe ich auch in vielen Jahren in dieser Verdichtung noch nicht erlebt.
Dann danke dir, Stefan, dass du es erklärt hast. Vielen Dank.
Tschüss, Tobias.
Ciao. Und weil wir da gerade die Wahl in den USA erwähnt haben, das wird natürlich auch hier bei der Tag in dieser Woche ein Riesenthema. Wir werden Ihnen und euch am kommenden Mittwoch, also am Tag nach der Wahl, zwei Episoden anbieten. Und zwar eine reguläre Folge wie immer um 17 Uhr, so wie jeden Montag bis Freitag. Aber zusätzlich gibt es am kommenden Mittwoch auch noch eine Frühausgabe von der Tag. Die ist dann um 8 Uhr morgens schon in der DLF-App mit den aktuellen Ergebnissen aus der zurückliegenden Wahlnacht und auch schon mit ersten Analysen. Also an diesem Mittwoch gibt es zusätzlich eine Frühepisode von der Tag schon um 8 Uhr morgens. Antisemitische Zwischenfälle und Straftaten hier bei uns in Deutschland, die steigen seit Monaten sprunghaft an. Die Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache. Aber was genau Antisemitismus bedeutet, wie er definiert wird und welche Antwort die Politik darauf finden sollte, das ist nach wie vor umstritten. Kritik an der Regierung in Israel, an der Politik in Israel zum Beispiel. Wie weit darf die gehen? Ab wann ist das antisemitisch? Im Bundestag, da will die Ampelkoalition jetzt gemeinsam mit CDU und CSU eine Antisemitismus-Resolution beschließen, die viele solcher Fragen klären soll. Die Parteien haben sich am Wochenende geeinigt, aber es gibt schon jetzt einiges an Kritik. Wladimir Balzer hat das alles für uns auf dem Schirm. Hallo Wladimir.
Grüß dich, Tobias.
Wladimir, erstmal, worauf haben sich Union und Ampel da tatsächlich geeinigt?
Also diese Resolution, die jetzt am Donnerstag tatsächlich auf dem Plan des Bundestages steht, 9 Uhr soll sie beraten werden, wir gucken, ob es dabei bleibt, will ein konsequenteres Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland auf der Grundlage von Strafrecht, von Sicherheits- und vor allem auch von Haushaltspolitik. Antisemitismus soll bekämpft werden auf allen Ebenen. Er käme auch, so heißt es hier, aus den verschiedensten Richtungen. Das war sicherlich auch für die Union wichtig, da zum Beispiel zu betonen, dass es eben auch einen linken Antisemitismus gibt, dass es auch einen Antisemitismus gibt, der in migrantischen Kreisen vielleicht auch eine ganz besondere Qualität hat. Das steht hier so auch in dieser Resolution. Da werden auch Regionen der Nahe Osten, Nordafrika erwähnt. Also natürlich nicht der Begriff importierter Antisemitismus, darüber wird hier viel diskutiert. Das wird so nicht wortwörtlich gesagt, aber das ist damit natürlich eben auch gemeint. Und dass eben das Haushaltsrecht auch greifen soll, dass es eben kein Steuergeld geben soll für Organisationen, die Antisemitismus befördern oder israelfeindlich sind oder die Boykottbewegung BDS zum Beispiel unterstützen. Also da geht es eben auch ans Geld, an Förderrichtlinien. Und ein anderer wichtiger Punkt in dieser Resolution ist natürlich die Definition von Antisemitismus. Darüber wird ja heftig gestritten. Wie wird das eigentlich genau definiert? Welche Rolle spielt auch Israel als Staat dabei? Und da gehen schon mal, ich sag mal, die Meinungen auseinander, wie man das definiert. Also eine Resolution im Bundestag versucht, den Antisemitismus zu definieren, was gar nicht so einfach ist.
Und kannst du uns da einen Einblick geben? Lässt sich das vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, wie diese Resolution tatsächlich Antisemitismus definiert?
Naja, es gibt verschiedene Definitionen natürlich. Also Wissenschaftler, Historiker versuchen sich da schon seit Jahren daran, das zu definieren. Es gibt eine, die ist relativ weit verbreitet und die wird jetzt eben zum Maßstab genommen in dieser Resolution. Die kommt von der International Holocaust Remembrance Alliance, IRA oder IRA, wie auch immer man es aussprechen will. Und die bezieht eben eindeutig den Staat Israel mit ein als Ziel möglicher antisemitischer Angriffe, wenn man den Staat Israel als eine jüdische Institution ansieht. Und viel genauer wird es da eigentlich nicht. Und da sind wir schon bei einem konkreten Problem. Was genau heißt das eigentlich? Ist damit die Politik Israels gemeint? Ist damit der Staat Israel gemeint? Sind damit israelische Staatsbürger gemeint? Das wird eben nicht genau formuliert. Und da sagen viele Kritiker, das ist ein Einfallstor, diese sehr vage Formulierung, gegenüber zum Beispiel auch Stimmen aus dem arabischen Raum, Künstlerinnen und Künstler oder Wissenschaftler, die vielleicht in Deutschland eben auf der Bühne stehen und ja wegen mir heftigste Kritik an der israelischen Politik wohlgemerkt äußern und womöglich Gegenstand dieser Resolution werden könnten. Da gibt es eben so einen Graubereich, so Übergangsbereiche, und das macht es vielen, glaube ich, auch schwer, in der Kommunalpolitik, bei der Kulturförderung, im Wissenschaftsbereich tatsächlich sich auf diese Resolution verbindlich irgendwie berufen zu können.
Und es hat da jetzt heute auch schon einen offenen Brief gegeben gegen diese Resolution. Wer hat sich da an die Politiker in Berlin gewandt?
Also das ist ein offener Brief, der wiederum so eine Art Fortsetzung ist eines Alternativvorschlags, den es schon vor 2 Wochen gab. Da haben Soziologinnen, Juristen einen Alternativvorschlag erarbeitet, und da wird gesagt, wir sollten wegkommen ja von diesem eher hierarchischen Verständnis, wie man gegen Antisemitismus vorgeht, sondern eher mehr Eigenverantwortung, zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern, um gegen Antisemitismus auch langfristig vorzugehen, auch zum Beispiel im Bereich Bildung und Sozialarbeit und vielem anderen mehr. Dieser Vorschlag wird nochmal aufgegriffen und wird sagen von diesem offenen Brief nochmal zitiert. Und da sagen viele, da sind Künstler dabei, da ist zum Beispiel Eva Menasse dabei, Schriftstellerin Wolfgang Tillmann, sehr berühmter Künstler. Da sind viele wichtige Stimmen dabei, die sich da äußern und sagen, das ist ein Vorgang mit dieser Resolution, der unsere Arbeit behindert, der den Kulturbetrieb behindert, den Wissenschaftsbetrieb behindert, der vor allem auch auf eine Art und Weise entstanden ist. Das sagen jedenfalls die Unterschreiber, die sozusagen unter diesem offenen Brief da unterschreiben, der so ein bisschen, also sie benutzen sogar den Begriff undemokratisch entstanden sei, also an der Öffentlichkeit vorbei, nur in bestimmten Gremien. Und wenn man sich tatsächlich umhört, so in den Fraktionen bei SPD und Grünen, da grummelt es auch, dass gesagt wird, die Fraktionsspitzen haben das so mehr oder weniger unter sich ausgehandelt und viele Abgeordnete nicht wirklich mit eingebunden. Also die breite Diskussion, die es seit Jahren ja darüber gibt, wie umgehen mit Antisemitismus, wie Antisemitismus bekämpfen, mit welchen Möglichkeiten und inwieweit auch politische, soziale Realitäten mit anerkennen, auch ein vielfältiges, migrantisches Deutschland mit einbinden in diese ganze Debatte, die sind tatsächlich in diese Resolution nicht wirklich mit eingeflossen, so scheint es jedenfalls. Mhm. Und das wird kritisiert von den Unterzeichnern dieses offenen Briefs.
Und Wladimir, könntest du uns ein Beispiel nennen? Warum könnte die Arbeit zum Beispiel für eine Schriftstellerin jetzt durch diese Resolution schwieriger werden?
Also für eine Schriftstellerin ganz konkret vielleicht nicht unbedingt. Es geht eher allgemein um die Förderung von Kulturinstitutionen, weil da steht nämlich eindeutig drin, dass es eben keine Haushaltsmittel geben sollte für eben Institutionen oder für Initiativen, die womöglich den Antisemitismus befördern oder eben zum Beispiel die Boykottbewegung BDS unterstützen. Und das würde natürlich, so empfinden es jedenfalls viele, tatsächlich in Teilen auch Fragen aufwerfen zum Thema Kunstfreiheit. Was kann man eigentlich auf der Bühne überhaupt noch sagen? Was kann man veröffentlichen? Was wird gefördert überhaupt? Wie weit darf Kunst gehen? Also ich meine, wir haben es im Grundgesetz, da haben wir die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Wissenschaft. Die müssen, diese beiden Bereiche, die müssen so frei sein, wie es nur irgend geht. Ich glaube, darauf können sich die meisten einigen. Und da beginnen wir eben so in so eine schwierige Situation zu kommen, inwieweit man da Vorschriften machen kann. Ja, inwieweit man das fast zu einer Art Gesinnungsprüfung vorher mit den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern irgendwie abhandeln kann, damit da nichts Falsches auf der Bühne gesagt wird. Und das ist für viele ganz schwierig, weil die versuchen ja auch gerade so aus der jüngeren, migrantischen, vielleicht auch postkolonial geprägten Community in Deutschland viele Menschen zu gewinnen, sie zu fördern auf der Bühne bei verschiedenen Veranstaltungen. Und die merken, dass eben tatsächlich der Kampf gegen Antisemitismus, was eigentlich sehr schade ist und sehr traurig, weil er so wichtig ist, ja, tatsächlich da eher spaltet, als dass er vereint.
Zeigt sich da jetzt bei dieser Antisemitismus-Resolution noch einmal, dass Deutschland da so ein bisschen auf einem anderen Weg unterwegs ist als andere Länder? Und zwar wieder einmal aufgrund der deutschen Geschichte.
Ja, das wird deutlich. Also das ist in der Resolution völlig klar. Das ist auch wirklich hier ziemlich klar auch formuliert, dass man natürlich auch vor, ich sag mal, ja, im Angesicht der deutschen Geschichte natürlich eine besondere Verantwortung habe gegenüber Israel und gegenüber dem Schutz jüdischen Lebens. Da wird auch von Dankbarkeit gesprochen, dass jüdisches Leben eben in Deutschland wieder florieren kann und dass es geschützt werden muss. So eine Resolution gibt es meines Wissens, ich habe jetzt nicht jedes einzelne demokratische Parlament auf dieser Erde untersucht, aber tatsächlich gibt es so in der Form nicht nochmal. Aber das ist in Deutschland eben was ganz Besonderes, ist ja klar. Und da ist ja genau der Streit, der eben auch ausgehandelt werden muss zwischen der historischen Verantwortung Deutschlands und eben den geopolitischen, gesellschaftlichen, sozialen Realitäten, mit denen dieses Land ja auch konfrontiert ist. Und da einen richtigen Weg zu finden, tatsächlich Antisemitismus zu bekämpfen, das ist nicht einfach. Das merken wir jetzt in dieser Debatte. Das merken wir auch in dieser Resolution. Man muss vielleicht dazu sagen, Resolution ist eben wirklich eine Resolution. Es ist kein Gesetz. Das ist jetzt nicht wirklich rechtsverbindlich. Es ist eine Grundlage vielleicht für weitere Debatten. Es ist eher symbolischer Natur. Es ist ein Zeichen, ein Symbol. Aber mehr ist es erstmal nicht. Deswegen wird es da auch schwierig sein, dagegen zu klagen. Es gibt ja immer Debatten darüber, inwieweit jetzt da vor dem Bundesverfassungsgericht zum Beispiel geklagt werden könnte, wegen womöglicher Beschränkungen von Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, was nicht so einfach werden wird, weil, wie gesagt, es ist kein Gesetz. Es ist eine Resolution und hat eher symbolischen Charakter.
Und dann noch ganz kurz zum Schluss, Wladimir, werden wir dann in dieser Woche im Bundestag darüber eine hitzige Debatte erleben?
Also im Moment, ich schaue gerade, die Tagesordnung ist gerade festgelegt worden für den Donnerstagmorgen, 9 Uhr. Das ist, was wir hier im politischen Berlin die Kernzeit nennen. Also wenn man mit 9 Uhr beginnen kann, ist das schon eine sehr wichtige Debatte. 1:20 ist sie angesetzt. Ob sie da bleibt, ist eine ganz andere Frage. Wir werden in dieser Woche Schicksalstage erleben, was die Zukunft der Ampelkoalition angeht. Es ist überhaupt nicht klar, ob die noch weiter bestehen kann. Dann wird sowieso sich alles nochmal neu mischen, die Karten neu mischen. Aber die Debatte wird heftig geführt. Man merkt die Emotionalität im Kulturbereich, zum Teil auch im Wissenschaftsbereich, aber eben auch im Bundestag selbst. Das erregt die Menschen auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und ich glaube, das wird noch eine Debatte, die mit der Resolution, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dann doch verabschiedet wird, noch nicht beendet ist.
Die Antisemitismus-Resolution, gemeinsam verfasst von Ampelkoalition, zumindest den Koalitionsspitzen und der Union im Deutschen Bundestag. Wladimir Balzer hat uns das alles erklärt. Danke dir.
Sehr gerne.
Was hier gerade läuft, ist Der Tag, ein Podcast aus dem Deutschlandfunk. Und wir haben in unserer DLF-App noch viele andere spannende Podcasts im Angebot. Ein ganz neuer Podcast bei uns heißt German Dreams. Und da kommen Menschen mit Migrationsgeschichte zu Wort, sprechen über ihre Zukunftsvorstellungen und auch darüber, wie sie Deutschland wahrnehmen. Eine der Hosts ist meine Kollegin Mintu Tran. Und sie hat mir vorhin erklärt, welche Lebensgeschichten wir da in diesem neuen Podcast hören.
In unserer ersten Folge sprechen wir über Maslum Koshkunsu. Er hat kurdischen Background, ist 1996 in Aue im Erzgebirge geboren und dort aufgewachsen. Er selbst bezeichnet sich als kurdischer Sachse. Sein Vater, der hatte dort eine Dönerbude, der hat da sehr schöne Erinnerungen an seine Kindheit, an die Dönerbude von seinem Vater. Sachsen, sagt er, ist ganz klar seine Heimat, mit der er warme Gefühle verbindet, aber eben auch schlechte Erinnerungen.
Da in der 5. Klasse hatte ich eine Lehrerin in Geografie. Die Dame mochte mich nicht und ich habe nie verstanden, warum. Dann habe ich meinen Vater irgendwann drauf angesetzt und er ist zum Elternabend zu ihr hingegangen. Und da meinte mein Vater so, ich habe ihr meine Hand gereicht, sie hat die nicht mal angenommen. Das Problem war, glaube ich, eher der Name und das Aussehen.
Davon lässt sich Maslum nicht zurückwerfen. Er selbst sagt, er ist einfach kein Fan von Opfermentalität. Er studiert Pharmazie, ist der Stolz seiner Familie, bis sein Vater ganz plötzlich im Familienurlaub stirbt und Maslum muss direkt diese Lücke füllen, die der Tod seines Vaters hinterlassen hat. Er muss dann den Dönerladen des Vaters weiter betreiben, um eben den Lebensunterhalt seiner Familie zu sichern. Und all das macht ihn total unglücklich, diese Situation. Und er wird dann vor die Wahl gestellt, tue ich jetzt meine Pflicht oder jage ich doch meine eigenen Träume?
Ja, und Stichwort Träume. Wie planen denn die jungen Menschen, mit denen ihr da gesprochen habt, wie planen die ihre Zukunft?
Das tun sie natürlich ganz unterschiedlich, aber was sie alle gemein haben, sie machen sich viele Gedanken, haben Angst angesichts des Anstiegs von Rechtsextremismus und Populismus in Deutschland. Ne? Die AfD ist in Umfragen deutschlandweit inzwischen zweitstärkste Kraft und rund ein Viertel der Deutschen mit Migrationshintergrund macht sich Gedanken darüber, Deutschland zu verlassen. Das zeigen Studien und das merkt man auch bei den Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Also Maslum, der ja aus Sachsen kommt, der sagt, dass es jetzt nicht die Allgemeinheit in Sachsen, die so denkt und er will seine Heimat nicht aufgeben. Andere, mit denen wir gesprochen haben, hingen zumindest so theoretische Pläne, wo es hingehen sollte, wenn sich die Situation hier in Deutschland zuspitzt.
Was lässt sich denn aus diesen Geschichten lernen?
Ich habe in den Gesprächen vor allem gelernt, Deutschland auch mit ganz neuen Augen zu sehen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von Mansi Tyagi, die ist unsere Protagonistin in der zweiten Folge. Das ist eine junge Frau aus Indien, mit der wir im Podcast gesprochen haben. Mansi ist total international vernetzt, sehr umtriebige Person, die viel gereist ist, macht Karriere als Unternehmensberaterin. Sie lebt seit 7 Jahren in Deutschland und sagt, sie war total geschockt, als sie hier in Deutschland in Frankfurt ankam, an einem Sonntag. Und es war hier einfach komplette Stille. Und heute sagt sie aber, diese Ruhe, diese Ordnung, das schätzt sie total an Deutschland. Und ihre Vision für die Zukunft ist am Sonntag in Ruhe Karten spielen bei Kaffee und Kuchen in dem kleinen Garten. Und sie will deswegen gerne hier in Deutschland alt werden.
Der neue Deutschlandfunk-Podcast German Dreams, erklärt von Mintu Tran. Sie ist eine der Hosts. Und die ersten 2 Folgen von German Dreams, die findet ihr ab heute in der DLF-App. Und jede Woche gibt's dann eine neue Episode dazu. Die Krise der Ampel, die Kontroverse um die Antisemitismus-Resolution und der neue Podcast German Dreams. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag an diesem 4. November 2024. Und ich erinnere noch einmal an unsere Frühausgabe am kommenden Mittwoch, den 6. November. Da berichten wir ausführlich über die zurückliegende Wahlnacht in den USA. Ab 8 Uhr der Tag in der DLF-App. Der Tag at deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail. Anmerkungen und Anregungen lesen wir immer sehr gerne und natürlich auch gründlich. Im Team waren heute Jörg Paffrat und Tobias Armbruster. Wir sagen Danke und ciao.